wie das Cambrai von Marcel Proust, wie das Yoknapatawpha County von William Faulkner, so hat auch Gabriel García Márquez der Literatur des 20. Jahrhunderts eine Art mythischer Landschaft hinzugefügt. Einen imaginären Raum dieses Jahrhunderts, in dem Leser sich wiederfinden können, in dem sie auch Archetypen von Verhalten, von Passionen, von Verrücktheiten finden. Macondo heißt dieser Raum und er wurde berühmt durch einen Roman aus dem Jahre 1967, 100 Jahre Einsamkeit, als García Márquez dann 15 Jahre später, 1982, den Nobelpreis erhielt, war das nicht nur eine einhellig begrüßte Entscheidung. Es machte auch in Deutschland und einigen anderen Ländern, die dem Kontinent ferner liegen, diesen Autor bekannt, machte ihn ikonisch. Und eigentlich war das die Speerspitze einer großen Bewegung mancher Autoren, etwa Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, natürlich auch Borges, der früher gekommen war, schon in den 30er Jahren, Carlos Fuentes und eine Menge anderer lateinamerikanischer Autoren, die über Jahrzehnte hinweg im Surkamp Verlag ihre Heimat hatten, García Márquez bei Kiepenheuer und Witsch. Es war eine Welle, kann man sagen. Und die Literatur kam auf die Landkarte, dort, wo sie vorher nicht gewesen war. García Márquez wurde 1927 geboren und dass er mit 40 sein Hauptwerk geschrieben hat, hieß, dass er nochmal eine zweite Lebenshälfte mit vielen weiteren Werken füllen konnte. Norman Mailer sagte, als der Nobelpreis an ihn ging, couldn't go to a better man. 2014 stirbt er, viel beweint und betrauert und jetzt, 10 Jahre später, ist ein Werk aus dem Nachlass aufgetaucht mit dem Titel Wir sehen uns im August. Darüber spreche ich mit dem Sohn des Schriftstellers Rodrigo García Barcha. Danach und ziemlich ausführlich auch über Rodrigo Garcias eigenes Buch Abschied von Gabo und Mercedes. Erinnerungen an meinen Vater Gabriel García Márquez. Heute ist der 7. April 2024. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sehen uns im August. Ein schmales Buch von kaum 120 Seiten ist der Abschluss des Gesamtwerks von Gabriel García Márquez. Es ist das Werk, das er nicht mehr ganz abschließen konnte, auch wenn nicht viel fehlte. Ein Buch, von dem mindestens 5 Versionen existierten, die in den Jahren nach seinem Tod im Jahr 2014 einige Zeit weggesperrt waren und die jetzt, 10 Jahre später, doch noch zu einem vollständigen kleinen Buch geführt haben. Eher einer Novelle als einem Roman. Ein würdiger Abschluss, wie ich finde. Ein idealer Abschluss, wie der Sohn es empfindet. Wir sehen uns im August ist ein poetisches Kammerstück über das Verkümmern der Liebe und den Blick einer Frau auf ihre Ehe, die Familie und das Leben selbst. Eine Bilanz. Ohne die Handlung jetzt nachzuerzählen, hier nur so viel. An jedem 16. August fährt Anna Magdalena Bach, 46 Jahre alt, den Namen hat sich der Autor übrigens von Bachs zweiter Ehefrau geliehen, auf eine kleine Karibikinsel, legt Gladiolen an das Grab ihrer Mutter, erzählt dem Grabstein vom abgelaufenen Jahr und nimmt am nächsten Tag wieder die Fähre nach Hause. Nur dass sie diesmal die Nacht nicht allein verbringt. Sie angelt sich einen Mann oder wird von diesem geangelt. Die beiden angeln sich gegenseitig und durchaus mit Stil. Dieser Ehebruch wühlt Anna Magdalena Bach auf, aber irgendwie schafft sie es, zurückzukehren zu ihrem attraktiven Mann, der Tochter, dem Sohn, beide nahezu erwachsen. Und doch geschieht im Jahr darauf dasselbe noch einmal. Nicht mit demselben Mann, einem anderen. Aber Anna Magdalena sucht danach und wird fündig. Und noch einmal im Jahr darauf. Ein zwielichtiger Playboy lädt sie ins Cabriolet ein. Ein Geschäftsmann hinterlässt ihr seine Visitenkarte. Der allererste Mann hat sie gedemütigt, indem er ihr einen 20-Dollar-Schein ins Buch schob. Jedes Mal. Nur für einen Tag und eine Nacht. Erschüttert die Reise zum Grab der Mutter die Lebensroutine, von der die Heldin dachte, sie sei alles, was noch vor ihr liegt. Den Rest überlasse ich Ihnen. Für den Rest brauchen Sie mich nicht. Übersetzt hat es, wie immer, die wunderbare Dagmar Plötz. Ich will nur sagen, dass ich dieses kleine Buch ziemlich verschlungen habe. So etwas Gutes aus dem Nachlass hatte ich wirklich nicht mehr erwartet. Und dann dachte ich, schade, dass jetzt wirklich nichts mehr von ihm kommt. Vor 20 Jahren gab es ja schon einmal ein letztes Buch dieses legendären Autors. Es heißt Erinnerung an meine traurigen Huren und ist eine nobelpreisträgerhafte Macho-Fantasie, glaube ich, die Garcia Marquez' karibische Welt etwas ärmer darstellt, als ich sie in Erinnerung habe. Der Abgesang eines 90-jährigen Mannes und eine letzte Feier voyeuristischer Genüsse. Wir sehen uns im August ist da von anderem Kaliber, schillernder, spannender, witziger und vitaler. Die letzte Szene beschert uns Lesern einen Schock und ein gelüftetes Geheimnis und eine rabiate Tat, wie sie nur den Figuren dieses großen Schriftstellers in den Sinn kommen. Als ich mich mit Rodrigo Garcia, dem ältesten Sohn von Garcia Marquez, zum Videochat verabredete, er in Los Angeles, ich in Berlin, tat ich es aus zwei Gründen. Einmal, um über dieses nachgelassene Werk zu sprechen, und dann auch, um genaueres über Rodrigos eigenes Werk zu erfahren. Es trägt den Titel Gabo und Mercedes und beschreibt das Sterben, aber auch die Demenz von Gabriel Garcia Marquez. In der Familie und unter Freunden nannte man ihn übrigens Gabo. Gabo für Gabriel. Und so nennt ihn auch der Sohn. Er hat ein erstaunliches Buch geschrieben. Das Werk eines Mannes, der nicht nur Begabung, Sensibilität und Takt besitzt, sondern auch ein sehr guter Handwerker ist. Als Drehbuchautor, Filmregisseur und Produzent in Los Angeles weiß er genau, wann eine Szene fertig ist und wann das nächste Wort zu viel wäre. Anfangen möchte ich aber mit dem Buch des Vaters, mit dem Titel »Wir sehen uns im August«. Und meine Frage an Rodrigo Garcia lautet, wie kommt es überhaupt, dass wir jetzt noch einmal ein Werk von ihrem Vater in Händen halten?
Nun, er hat in verschiedenen Phasen an dem Buch gearbeitet. Genaueres erklärt der Lektor Cristóbal de Pera in seinem Nachwort. Am Ende dieser Arbeitsphase sagte Gabo, das Buch funktioniert nicht. Das Buch ist völlig missglückt, da hängt nichts zusammen. Am Ende lasen wir nicht mehr viel mit, denn das Buch schien irgendwie verdammt zu sein. Trotzdem packten wir die verschiedenen Fassungen des Buches zusammen und gaben sie an das Harry Ransom Center ab. In den ersten Jahren war das Buch gewissermaßen gekidnappt. Es wurde weder digitalisiert noch veröffentlicht. Dann kam die Digitalisierung und das Buch wurde im Ransom Center, aber auch auf dessen Website zugänglich. Mein Bruder Gonzalo und ich lasen es noch einmal und diesmal erschien es uns viel besser, als wir es in Erinnerung hatten. Wir dachten, vielleicht hatte Gabo, als er sich zuletzt mit dem Buch beschäftigte, ja schon das Urteilsvermögen verloren, sein eigenes Werk richtig einzuschätzen. Vielleicht waren Sätze wie, das Buch ist missglückt, da hängt nichts zusammen, ja schon das Produkt seiner Krankheit, nicht seines künstlerischen Urteils. Auch wenn es zutrifft, dass das Buch nicht so poliert ist wie seine anderen Werke, er war ja Perfektionist, so fanden wir das Buch dennoch sehr unterhaltsam, gut geschrieben und absolut wiedererkennbar als ein Werk von García Márquez. Außerdem fanden wir, dass dieses abschließende Werk mit seinen anderen späten Werken ein Trio bildete. Von der Liebe und anderen Dämonen, Erinnerung an meine traurigen Huren und Wir sehen uns im August. Drei kurze Bücher des reifen Schriftstellers, drei kleine Geschichten über Obsessionen der Liebe. Ich glaube, dieses dritte Werk bringt das Trio in ein gutes Gleichgewicht. Es ist ein sehr feministisches Buch und sehr anders als seine beiden Vorgänger.
Kleine Erläuterung. Im Jahr 2015 erwarb das Harry Ransom Center in Austin, Texas, es ist mit der dortigen Uni verbunden, für 2,2 Millionen Dollar den literarischen Nachlass von Garcia Marquez. Handschriften, Entwürfe, Briefe, Fotografien und vieles mehr. In Texas liegen schon die Nachlässe von James Joyce, Doris Lessing, Robert De Niro und David Foster Wallace. Echte Profis kümmern sich dort um die Erfassung, die Konservierung und Aufbereitung. Dies ist eine Forschungsstätte erster Güte. Deswegen war auch klar, das letzte kleine Buch des Nobelpreisträgers aus Kolumbien würde auf die Dauer nicht ganz geheim gehalten werden.
Und dann gab es da noch eine praktische Erwägung. Nachdem das Buch einmal digitalisiert war und der Scan vorlag, konnte es schon gelesen werden. Und auch wenn das Ransom Center seine Bestände sehr hütet, man konnte die Versionen vergleichen, man konnte lesen und kommentieren. Und auch die Gefahr von Piraterie war nicht mehr ausgeschlossen. Da sagten wir uns, gut, wenn das Werk jetzt ohnehin bekannt ist, wenn es gelesen und beurteilt wird, veröffentlichen wir es doch gleich richtig und bringen die bestmögliche Ausgabe heraus. In meinen Augen ist, wir sehen uns im August, ein passenderer, ja, ich will nicht sagen besserer, aber ein passenderer Abschluss des Gesamtwerks als die beiden anderen Bücher. Mir gefällt dieser Schlusspunkt besser.
Más satisfactorio como punto final a la obra que los dos libros anteriores.
Lassen wir es dabei. Wir müssen dieses Werk nicht zerreden. Kommen wir zu dem Buch, das der Sohn über den Vater und auch ein wenig über die Mutter geschrieben hat. Denn klar war immer, dass er es erst veröffentlichen würde, wenn beide gestorben wären. War Mein Leben als Sohn von Philip Roth für Sie ein Vorbild beim Schreiben?
Sí, es uno de los libros que leí de referencia en su momento. También el año The Year of Magical Thinking, ¿no? De Didion.
Ja, das ist eines der grundlegenden Bücher, die ich damals las. Auch Das Jahr des magischen Denkens von Joan Didion und noch einige andere mehr. Allgemein würde ich sagen, Dichte im Schreiben ist bei diesen Themen die richtige Orientierung, das richtige Ziel. Heute erscheinen so viele Bücher mit 400 oder 500 Seiten und ich frage mich immer, warum ist dein Buch noch länger als Madame Bovary?
Yo creo que también hay una cosa de los editores, de que si van a publicar algo en papel, tiene que ser algo voluminoso. No lo sé.
Vielleicht hat es auch mit der Situation der Verlage zu tun. Wenn sie heute etwas auf Papier veröffentlichen, muss es offenbar etwas Umfangreiches sein, damit es überhaupt wahrgenommen wird. Ich weiß es nicht. Ich selbst halte mich lieber an kleine, kompakte Bücher, wie etwa Hiroshima von John Hersey. Oder an eines, das notwendigerweise kompakt sein musste, aufgrund der körperlichen Einschränkungen des Autors, wie Taucher, Glocke und Schmetterling des Franzosen Jean-Dominique Bauby. Für Themen, die so persönlich sind, halte ich große Dichte für eine gute Sache.
Hat Ihre Mitarbeit an der HBO-Serie Six Feet Under, in der ja viel schwarzer Humor vorkommt, Ihren Blick auf das Sterben verändert?
Bueno, sí, lógicamente toda la cultura de la del arte de las funerarias lo aprendí mucho en Six Feet Under.
Ja, natürlich habe ich in der Serie Six Feet Under viel über die Bestattungskultur gelernt. Uns Regisseuren gab man damals vor Drehbeginn ein Buch, an dessen Autorin ich mich leider nicht mehr erinnere. Der Titel lautet The American Way of Death und es handelt von der Industrie, die aus dem Umgang mit dem Tod Profit schlägt. Ich glaube, das war in den 60er Jahren. Es geht also darum, wie diese Industrie die Empfindungen und die Zerbrechlichkeit der Angehörigen eines Gestorbenen ausbeutet. Ich glaube, nach dieser Veröffentlichung wurde diese Industrie unter die Lupe genommen und schärferen Bestimmungen unterworfen. Eher als schwarzen Humor sehe ich in dem Thema etwas Absurdes, nämlich die in sich schon zutiefst absurde Vorstellung, dass das Leben ein Ende hat. Was einem besonders auffällt, wenn ein Mensch sterben muss, eigentlich müssten wir ja vollkommen daran gewöhnt sein. Aber wenn jemand dann stirbt, sind wir immer wieder fassungslos darüber, dass es geschieht.
Erinnerung, Memoria, ist ein zentrales Thema in Ihrem Buch.
Ja, man könnte sogar sagen, Erinnerung ist das einzige Thema überhaupt, vor allem das der Schriftsteller. Und da die Erinnerung von uns idealisiert oder auch im Inneren umgeschrieben wird, ist es ausgeschlossen, dass zwei Menschen von ein und demselben Ereignis dieselbe Erinnerung haben.
La dificultad, yo escucho mucho estos Podcast de crímenes y de casos y de asesinatos.
Ich höre gern Podcasts über Verbrechen, Kriminalfälle und dergleichen. Immer wieder beeindruckt es mich, wie unmöglich es ist, exakt zu rekonstruieren, was geschah. Das gilt auch für die Gerichtsverhandlung, etwa für den Prozess in dem Film Anatomie eines Falls. Es ist unmöglich, den Vorfall zu rekonstruieren. Wir sehen zwei Geschichten. Wir sehen zwei Geschichten, zwei verschiedene Versionen des Geschehens. Und die Jury befindet darüber, welche von beiden die wahrscheinlichere, die glaubwürdigere ist. Oder die, die der Jury am ehesten zusagt. Die Tatsachen als solche sind wirklich nicht reproduzierbar.
Sie beschreiben, wie Ihr Vater das ausgedrückt hat. Für einen Schriftsteller mit diesem Resonanzraum gilt dann, wenn die Erinnerung verschwindet, ist sein Leben zu Ende.
Ja, das Sonderbare daran ist, nun ja, sonderbar ist es eigentlich nicht. Als Mensch verlor er seine Fähigkeiten und war tatsächlich ein Gefangener seiner Angst vor dem Verlust dieser Fähigkeiten. Dennoch vermochte er auf so vollkommene und dichte Weise eine entscheidende Wahrheit auszudrücken. Er schrieb, für einen Schriftsteller ist die Erinnerung der Rohstoff und das Werkzeug. Das ist schon sehr beeindruckend zusammengefasst. Nicht nur zutreffend, sondern auch schön.
Ihr Vater hat einmal gesagt, nach seinem 8. Lebensjahr habe er nichts Wesentliches mehr erlebt. Das heißt, seine vitalen Erfahrungen geschahen sehr früh und sein Bewusstsein darüber hat sich entsprechend früh geprägt. Ist das eine Übertreibung oder meinte er das wirklich so?
Ich glaube, es ist beides, zugleich übertrieben und wahr. Man kann darüber streiten, ob und wie wir mit der Zeit immer weniger intensiv empfinden. Das heißt, mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 Jahren haben wir eine enorm starke Empfindungskraft. Es gibt ein anderes Kapitel, die Pubertät, wo alles äußerst dramatisch ist und mit großen Übertreibungen einhergeht. Danach empfinden wir eigentlich immer weniger. Sei es, weil wir uns schon an unser soziales Umfeld gewöhnen und uns daran anpassen, oder weil wir das Leben besser kennenlernen, oder weil das Leben uns ein wenig zähmt. Genau genommen und auf der Grundlage meiner eigenen Erfahrung, ich glaube jedenfalls, dass mir später nichts Interessantes mehr widerfahren ist. Natürlich, man hat seine berufliche Karriere, man hat Freundschaften, Ehen, die Kinder, die Enkel. Auch das sind prägende Tatsachen. Aber ich glaube, dass die Art, wie wir die Dinge in der frühen Kindheit empfinden, unwiederholbar ist.
In la temprana adolescencia, yo creo que es irrepetible.
Ich denke gerade an die Menschen, die Ihnen und Ihrer Familie in dieser Zeit geholfen haben, die da waren. Es geht ja um eine Erfahrung, die der Sterbende nur ein einziges Mal im Leben macht und auch für die Angehörigen ist es eine schwierige, ungewöhnliche Zeit, von der für die späteren Erinnerungen sehr viel abhängt. Die Sache mit dem guten Tod zum Beispiel. Durfte man dabei sein? Konnte man helfen? Hat der Sterbende noch etwas bemerkt von der Liebe seiner Angehörigen? Wie hat der Kardiologe gesprochen? Wie hat die Krankenschwester agiert? Und so weiter. Was sehen Sie vor sich, wenn Sie an die allerletzten Tage seines Lebens zu Ostern 2014 denken?
Der Raum eines Hauses, in dem jemand stirbt, ich nehme an, Sie haben das auch schon einmal erlebt, der Raum eines Hauses, in dem jemand stirbt, ist ein ganz besonderer Ort. Da ist einerseits dieses Unvermeidliche und andererseits geschieht eigentlich überhaupt nichts. Das Sterben? Es könnte heute passieren, in einer halben Stunde oder in einer Woche. Alles dreht sich um ein Warten, das dafür sorgt, dass alles stillsteht. Man befindet sich ein bisschen wie in einem Theaterstück, einem ungewöhnlichen, einem absurden Stück. Und natürlich erinnere ich mich an die Besetzung, die Frauen, die sich abwechseln. Es gab 2 Krankenschwestern und 2 Pflegerinnen. Und da geschah es auch, dass Gabo einmal aufwachte und sagte, ich kann sie nicht alle vögeln. Das war ein ungewöhnlicher Augenblick. Denn ein Mensch, der sich praktisch an nichts mehr erinnert, nicht einmal an seine eigene Identität, der auch das Zimmer nicht erkennt, denn er war nicht in seinem üblichen Zimmer, sondern in einem anderen, und trotzdem gab es in ihm noch den intuitiven Humor. Er wusste, dass das, was er sagte, lustig war. Aber ja, es gab da ein Kommen und Gehen, die Köchin, die rauf und runter ging, der Fahrer, die Freunde, die eintrafen. Ja, das Ganze ist ein Theaterstück. Es wäre auch ein guter Film mit dem Titel Das Warten.
Mira, ahora que lo pienso, sería un buen sería una buena película, ¿no? La espera. Y luego hay toda una serie de...
Eine ganze Reihe von Dingen fallen mir auf. Wir freuen uns sehr, wenn der Mensch gut isst. Wir feiern das. Heute hat er gut gegessen. Heute hat er gut getrunken. Dabei ist es ganz egal, ob er gut gegessen hat oder nicht. Klar, wir kehren zurück in die Kindheit. Es ist wichtig, dass das Baby gut isst. Die Ernährung ist so wichtig. Wir kehren zum ganz Elementaren zurück, in einem Augenblick, wo es überhaupt nicht mehr darauf ankommt, ob er gut isst oder nicht. Wo es völlig egal ist, ob er Hunger hat oder nicht. Aber an irgendetwas müssen wir uns eben festhalten.
Pero bueno, tenemos que agarrarnos de algo.
Manchen Äußerungen von Rodrigo García ist zu entnehmen, dass die Frage des Abstands zu seinem berühmten Vater sehr wichtig war. Die Liebe eines Sohnes ist klar. Zum Vater und zur Mutter. Zur Mutter ganz besonders, denn sie stand völlig im Dienst der Familie. Sie war immer da. Sie hatte die Hosen an, wie man so sagt. Und aus einigen Quellen ist bezeugt, man musste die Mutter gewinnen, um an den Vater heranzukommen. Wenn der Schriftsteller Gabo genannt wurde, dann war sie Gaba, die weibliche Version von Gabo. Die, die mitten im Leben stand, alles regelte, alles überschaute, die große Chefin, die die wichtigsten Entscheidungen traf, besonders jene, zu denen Gabo nicht mehr fähig gewesen wäre. Der ältere Sohn, Rodrigo, musste sich zu diesem Arrangement verhalten. Und was tat er? Er ging weit weg, in ein anderes Land, in die USA, in welches Gabo ironischerweise eine ganze Weile nicht einreisen durfte wegen seiner freundschaftlichen Beziehung zu Fidel Castro. Der Sohn suchte sich also nicht nur ein anderes Land und eine andere Sprache, auch wenn in Los Angeles der spanische Einfluss stark spürbar ist. Er suchte sich auch ein anderes Metier. Eines, das dem Vater zwar nahe war, Film, aber auf dem der Vater keine Autorität darstellte. Ja, Rodrigo García also schrieb Drehbücher, führte Regie, wurde Produzent und damit Teil der amerikanischen Filmindustrie, die Gabo immer nur von außen gesehen hatte. Nicht nur aus politischen, auch aus ästhetischen Gründen. Alle Bemühungen um das Kino waren auf Seiten von García Márquez von dem Wunsch getrieben, das lateinamerikanische Kino zu stärken. Filme in spanischer Sprache, mit Regisseuren ausschließlich aus Zentral- und Südamerika. Gabo steckte beträchtliches Geld in eine Filmschule in Cartagena, wo Stipendien an junge Talente vergeben wurden und man leidenschaftlich über die Chancen des lateinamerikanischen Kinos diskutierte, eines politischen Kinos, eines anderen Kinos, das sich von Hollywood absetzte. Ich habe den einen oder anderen Film gesehen, der nach Büchern von García Márquez entstanden ist. Ich meine jetzt nicht eine opulente Produktion wie Chronik eines angekündigten Todes mit Ornella Muti, sondern kleinere Filme, von denen man in Europa nie etwas gehört hat und die manchmal tatsächlich fürchterlich waren. Einfach schwache Filme, die sich ganz zu Recht keinen Platz auf dem Markt erobern konnten. Ich habe Rodrigo García nicht danach gefragt, wie er diese Filme fand. Ein Profi wie er dürfte gleich gesehen haben, dass die Sachen nichts taugten. Und könnte umso stärker empfunden haben, wie gut es war, dass er sein eigenes Ding machte. Weit weg, in einem anderen Land und in einer anderen Sprache. Was das Verhältnis zu seinem Vater angeht, sagte er mir etwas Schönes, sehr Klares. Es erdrücke ihn nicht mehr, dieses überlebensgroße Vaterbild. Er sei 64 Jahre alt, habe ein eigenes Leben. Andernfalls, so sagte er mir ganz ruhig, würde er mit mir kein Gespräch über seinen Vater führen. Und wie zum Beweis, dass es ihm leicht fällt, ja, dass er großzügig selbst mit diesem weltberühmten Menschen sein kann, sprach er dann von Gabos Ruf in der literarischen Welt.
A veces cuando voy a Colombia, si me impresiona la estatura de Gabo.
Manchmal, wenn ich nach Kolumbien fahre, beeindruckt es mich, welche Bedeutung er dort besitzt. Zum Beispiel, als Gabo starb, brachte die BBC eine Sendung über ihn. Sie interviewten drei oder vier Leute, darunter Ian McEwan. Sie fragten ihn nach Gabos Bedeutung. Zuerst sagte McEwan, man müsse schon bis zu Charles Dickens zurückgehen, um auf einen Schriftsteller zu treffen, der in der Lage war, so stark eine ganze Bevölkerung zu bewegen. Als sie ihn dann fragten, wie er Gabos Nachruhm einschätze, das Bild, das künftige Generationen von ihm hätten, sagte er, er sei dort oben mit den Allergrößten, mit einer Bedeutung, die der von Shakespeare nicht viel nachstehe.
Y él dijo que estaría con los más grandes escritores del Parnaso, probablemente en una estatura no lejana a la de Shakespeare. Y bueno, me dejó impresionadísimo esa evaluación.
Das hat mich schon sehr beeindruckt, dieses Urteil eines anderen Schriftstellers, besonders eines Autors vom Rang Ian McEwans. Manchmal kommt es vor, dass mich dieser Ruf wieder überrascht. Nun, in der spanischen Welt, aber auch in anderen Welten, wie McEwan sagte, ein Schriftsteller eben, der Erfolg hat bei den Kritikern, Erfolg in der Literatur, Erfolg bei seinen schreibenden Kollegen und dann auch noch Erfolg beim breiteren Lesepublikum.
El propio McEwan es un escritor muy, muy, muy bueno, muy conocido. Yo lo disfruto mucho. Pero sí, no es un nombre así que se maneje.
McEwan selbst ist ja ein wirklich guter Schriftsteller und sehr bekannt. Seine Bücher gefallen mir außerordentlich. Aber er ist kein Name, der in aller Munde wäre und von dem selbst Nichtleser schon einmal gehört hätten. Und das ist keine Schwäche McEwans. Es ist der Normalfall, selbst bei großen Schriftstellern. Gabo dagegen hat eine Popularität erlangt, jenseits von all dem. Ich glaube, dazu hat auch seine Geselligkeit beigetragen, seine Fähigkeit, Menschen kennenzulernen und auf sie zuzugehen, ihnen Fragen zu stellen, sich ihnen zu öffnen und sich in Gemeinschaft wohlzufühlen. Er war das Gegenteil von einem Pilz, der im Dunkeln gedeiht. Wie nennt man noch einmal die Leute, die in Höhlen leben?
Era lo contrario de la seta, del que se esconde, ¿no? Del ¿cómo se llaman los que viven en las cuevas?
Ja, das war er wohl. Das Gegenteil eines Einsiedlers. Und seine Bücher sind unter anderem Ausdruck dieser Kommunikationsfreude. Die Romane und Erzählungen, so sagt es der Sohn, seien der Spiegel von Gabos Form in der Welt zu leben. Ich musste ihn dann natürlich auch fragen, wie es mit seinem eigenen Schreiben stehe, ob er noch mehr schreiben wolle, anderes, ob er auf den Geschmack gekommen sei. Sein Buch ist ja wirklich prima, dicht, wie es seinem eigenen Ideal entspricht, präzis, hervorragend komponiert, man vergisst es nicht mehr. Da sagte er, natürlich sei ihm der Gedanke schon einmal gekommen. Er habe auch Themen. Die Familie, seine Kinder, sein eigenes Leben. Aber vielleicht wäre es unklug, sagte er mir. Es bringe ein Risiko mit sich. Solange er über Gabo schreibe, sei das Buch automatisch gerechtfertigt. Der Sohn schreibt über den berühmten Vater und der Vater, für den sich alle interessieren, ist das Thema. Kein Problem. Aber würde ein Verleger ihn, Rodrigo, um seiner selbst willen veröffentlichen? Da sei er sich nicht so sicher. Ein Buch über Gabo ist leicht, aber ohne Gabo? Tja. Er habe auch diesen Druck, den Impuls nicht. Zum Filmemachen ja, aber zum Schreiben nicht. Und er wiederholte einen bekannten Ratschlag, den auch sein Vater anderen gegeben hat. Wenn du ohne Schreiben leben kannst, dann schreib nicht. Wir sind zum Ende gekommen. Irgendwie ist es schade, dass es das jetzt gewesen sein soll mit García Márquez. Kein weiteres Buch mehr. Nur noch Beschwörungen am Lagerfeuer und sowas. Sie wissen ungefähr, was ich meine. Aber so ist es. Andererseits, in unseren Erinnerungen lebt er weiter. Und noch mehr. Mit jedem Buch, das wir von ihm lesen, verlängern wir sein Leben. Also steckt da das eigentliche Leben im Kopf. Wenn Sie mich so verstehen wollten, hätten Sie mich nicht ganz falsch verstanden. Wir sehen uns im August von Gabriel García Márquez, übersetzt von Dagmar Plötz, ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, hat 144 Seiten und kostet 23 Euro. Abschied von Gabo und Mercedes, Erinnerungen an meinen Vater Gabriel García Márquez, ist im selben Verlag erschienen, übersetzt ebenfalls von Dagmar Plötz. Hat 170 Seiten und kostet 22 Euro. Die heutige Folge des FAZ-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Kremmel. Das Voice-Over las Katrin Jakob. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast@faz.de, Bücher mit UE. Als nächstes hören Sie hier im Bücher-Podcast eine Sonderfolge. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 5. Mai. Bis dahin, machen Sie es gut.